SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Wir haben im Moment hier oft schlechte Nachrichten zu vermelden. Jetzt gibt's mal eine gute, und zwar aus dem Bereich Tourismus bei uns im Saarland. Laut dem aktuellen Tourismusbarometer war das vergangene Jahr ein Rekordjahr für saarländische Gastronomen und für die Hotels. Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion kennt die Hintergründe. Ja, gucken wir doch vielleicht erstmal auf die Übernachtungszahlen, also auf die Hotels. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, rundum positiv muss man sagen. Laut Tourismusbarometer haben im vergangenen Jahr ca. 1,1 Millionen Gäste das Saarland besucht und insgesamt gab es knapp unter 3,3 Millionen Übernachtungen. Das sind beides, wie du gesagt hast, Rekordwerte. Damit also auch über dem Vor-Corona-Niveau. Und ja, gerade da war ja die Branche arg gebeutelt und hat sich jetzt wieder gut erholt, muss man sagen.
Ja, da kann man doch eigentlich vermuten, die Leute wollen zu uns ins Saarland kommen. Was genau sind denn die Gründe für die gestiegenen Zahlen?
Ja, da gibt es mehrere Punkte. Im Bereich Fine Dining beispielsweise ist das Saarland ja echt stark aufgestellt. Wir haben aktuell 7 Restaurants, die mindestens einen Michelin-Stern haben, sind aber auch im Bereich Aktivität. Tourismus sehr gut, also Wanderstrecken oder Fahrradrouten. Diese Aspekte haben vermehrt Menschen aus dem nahen Ausland ins Saarland gelockt, nämlich die Übernachtungszahlen sind deutlich gestiegen, vor allem von Menschen aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien, die sind hierher gekommen, also aus dem angrenzenden Ausland sozusagen. Und meistens waren das Kurzurlaube. Besonders stark sind die Übernachtungszahlen im Regionalverband Saarbrücken gestiegen. Das bestätigt auch einen bundesweiten Trend, nämlich der, dass der Städte Tourismus zurzeit sehr beliebt ist. Und wenn man nochmal insgesamt mit dem Bund vergleicht, mit einem Übernachtungsplus von knapp 8% liegt das Saarland im Bundesvergleich im Mittelfeld. Bedeutet also, das vergangene Jahr war für den Tourismus in Deutschland insgesamt ein sehr erfolgreiches, also auch das ein Grund, weshalb es hier so gut läuft.
Kurzurlaube kann ich mir vorstellen, so sehr ich das Saarland mag. Ich glaube, 3 Wochen, um es zu erkunden, braucht man dann nicht. Wo gibt es denn noch Verbesserungspotenzial?
Also bei den neueren Trends, da hat das Saarland noch Luft nach oben, sagt Carsten Heinsohn von der Tourismusberatung DWIF, die das Tourismusbarometer erstellt haben.
Gerade im Ferienwohnungsmarkt und im Campingsegment, dass das im Moment Boomsegmente aus der Nachfrageperspektive sind, das Angebot aber noch nicht so breit im Saarland aufgestellt ist, wie dies die Potenziale vielleicht hergeben.
Stichwort beispielsweise also auch Glamping, also das Luxuscamping, da gibt es noch Potenziale. Und was die Beratungsgesellschaft auch festgestellt hat, die Gäste bewerten die Zimmerausstattungen im Saarland schlechter als im Bundesschnitt. Hier geht es also auch darum, nochmal zu investieren, um attraktiv zu bleiben.
Die Landesregierung wird sich sicherlich über diese Zahlen gefreut haben. Ist die Tourismusbranche denn jetzt eine Art Hoffnungsschimmer für das Saarland?
Ja, also ich würde mal sagen, ein kleiner schon. Immerhin arbeiten dort mittlerweile auch über 30.000 Menschen in diesem Bereich. Und die Landesregierung, muss man auch sagen, hat schon länger investiert. Beispielsweise in den Aus- und Aufbau von Rad- und Wanderwegen oder auch die Seegestaltung. Also hat versucht, das Saarland ein bisschen aufzuhübschen. Und diesen Aufschwung, den es jetzt gibt, den will man auch nochmal mit einem neuen Förderprogramm unterstützen, erläutert der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke.
Wir planen für die Jahre 25 bis 28 mit einem Volumen von rund 25 Millionen, was sicherlich enorme Hebelwirkung haben wird für private Investitionen im Bereich der Hotellerie. Und das wird dann dazu beitragen, dass die Betriebe attraktiver werden, dass sie nachhaltiger werden. Die Nachhaltigkeit ist, mit ein Thema, wo viele Familien heute entscheiden, wo sie hinreisen.
25 Millionen Euro, die übrigens aus dem Transformationsfonds kommen, stellt die Landesregierung also nochmal zur Verfügung für Unternehmen, die in Digitalisierung und Nachhaltigkeit investieren. Das Ziel ist ganz klar, das Saarland soll als Tourismusziel weiter auf- und ausgebaut werden.
Vielen Dank, Peter Sauer, für die Infos. Rekordjahr für Saartourismus. Laut Tourismusbarometer waren im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Gäste hier bei uns im Saarland. Und dafür gibt es Geld, eine Förderung, 25 Millionen Euro vom Wirtschaftsminister. Schon als Kind wollte Florian Brunner am liebsten in jeden Bunker, in jeden Stollen klettern, den er entdeckt hatte. Als Erwachsener hat er sich diesen Traum erfüllt, hat er mal bei uns im Interview gesagt. Und ein Buch geschrieben über die Saarbrücker Unterwelt mit Einblicken in Stollen, Keller und Bunker. Weil in den letzten 13 Jahren immer wieder neue Geschichten ans Tageslicht kamen, gibt es inzwischen eine Neuausgabe. Und das war Anlass für meinen Kollegen Alexander M. Groß, mit Florian Brunner in die Saarbrücker Unterwelt einzusteigen.
Über 40 Stufen führen vom Keller des Saarbrücker Schlosses steil hinab in den Untergrund. Es sind diese Momente, in denen Florian Brunner diesen Glanz in die Augen bekommt. Immer dann, wenn er auf unterirdische Entdeckungstouren geht.
Die Faszination liegt im Prinzip darin, dass man gerne ergründen möchte, was sich hinter den Türen, den vergitterten Türen, die man überall im Saarbrücker Stadtbild sieht, verbirgt. Man möchte am liebsten hereingehen und spannend wird es an der Stelle, wenn auch noch ein kalter Wind daraus weht. Das hat mich schon von Kind auf begleitet.
Toiletten, eine Lüftungsanlage, Bänke und Pritschen stehen noch immer bereit, um in einem Krisenfall 321 Menschen Platz und Schutz zu bieten. Es ist dunkel, muffig und modrig. Erbaut wurde die Anlage in den 1940er Jahren zwischen Schloss und dem heutigen Landtag, quasi unterhalb des barocken Schlossgartens. Ein typisches unterirdisches Bauwerk in Saarbrücken, von dem kaum jemand weiß. Ortswechsel, Altsaarbrücken, die Deutschherrenkapelle, das älteste Gebäude der Stadt. Im sogenannten Deutschhaus daneben befindet sich ebenfalls ein unterirdisches Bauwerk, das Florian Brunners Interesse weckt.
Dieses Gebäude hier geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Und in den Felsen unter diesem Bauwerk wurde ein, ich sage jetzt mal, zuckerhutförmiges oder bienenkorbartiges Gebäude reingemeißelt. Es gibt nur Vermutungen, was es sein könnte. Die eine Vermutung ist, es handelt sich um einen Kornspeicher. Die andere wäre ein Wasserspeicher, eine Zisterne. Und die dritte Variante, die recht wahrscheinlich ist, dass es sich um ein mittelalterliches Gefängnis handelt.
Brunners unterirdische Entdeckungen füllen in einer erweiterten Neuausgabe 240 Buchseiten. Überrascht hat den Autor unter anderem die Vielzahl der Schutzräume. Da belegte Saarbrücken deutschlandweit den Spitzenplatz.
Und so summierte sich das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf rund 80.000 Schutzplätze oder 90.000 Schutzplätze, was damals tatsächlich 80% der Bevölkerung von Saarbrücken war.
Viele Bunker befinden sich in einem Dornröschenschlaf, aus dem sie hoffentlich nie geweckt werden müssen. Einige Stollen werden heute zweckentfremdet genutzt. So gedeihen in einem Bunkersystem, das als Notkrankenhaus unter dem Bürgerhospital Reppersberg angelegt wurde, heute in der Pilzzucht von Mirko Kalkum Buchenpilze, Shiitake und Limonenseitlinge. An anderer Stelle werden die Stollen als gigantischer Wärmespeicher für eine moderne Wohnanlage genutzt und eine der größten Zivilschutzanlagen, heimlich in Zeiten des Kalten Krieges unter der Autobahn in Güdingen errichtet, lässt sich heute als Museum besichtigen. Saarbrücken hat also nicht nur oberirdisch viel zu bieten, auch die Unterwelt ist spannend, interessant und überraschend.
Und falls Sie die Unterwelten von und mit Florian Brunner jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, das geht bei uns im Fernsehen jetzt am Freitag, kurz nach 18 Uhr, bei den Kollegen und Kolleginnen in der Sendung Wims Sanur. Bücher, Hefte, Stifte, das gehört längst nicht mehr zum Standardwerkzeug an Schulen. Tablets, Beamer und Co. haben Einzug erhalten in die saarländischen Klassenzimmer. Aber die Digitalisierung hat auch zur Folge, dass viele, viele Stunden, also Kinder, viele Stunden auf Bildschirme starren. Vor und nach der Schule zum Beispiel noch aufs Handy oder vielleicht auch in der Pause, abends auf den Fernseher. Einige Länder, darunter auch Luxemburg, führen deswegen schon Handyverbote in Schulen ein. Und auch diese Schülerinnen und Schüler des Albert Einstein Gymnasiums in Völkling sehen ihre eigene Bildschirmzeit durchaus kritisch.
Also ich denke so, meine durchschnittliche Bildschirmzeit beträgt so in der Woche 3 Stunden, würde ich mal behaupten. Am Tag, am Wochenende könnte es mehr sein oder manchmal auch weniger, je nachdem, was man halt sonst so macht.
Also in der Woche so 4-5 Stunden und am Wochenende auch mehr, so 7. Bei den Spielen, wenn es einen Spaß macht, dann hat man den Zwang weiterzuspielen und dann noch ein paar Stunden mehr.
Also es gibt viele Werbungen auf TikTok auch mittlerweile von jeglichen Marken und das verleiht einen schon dazu, halt mehr zu kaufen oder halt zumindest mal die Sachen anzugucken, wenn da so eine Werbung kommt und dann sieht man vielleicht noch Influencer, wie die dann die Sachen promoten und das verleiht dann noch mehr dazu, diese Sachen zu wollen.
Das Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen ist als digitale Schule ausgezeichnet, hat einen Schwerpunkt auf den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, aber auch Medienkompetenz und die Prävention von Mediensucht stehen auf dem Stundenplan. Denn digital ist nicht immer besser, sagt Schulleiterin Doris Simon.
Die Lehrer müssen zum Beispiel in dem Sinne auch fortgebildet werden, dass sie die Technik als einen Mehrwert begreifen. Also nicht im Sinne, dass sie die Technik um der Technik willen einsetzen, sondern nur dann, wenn wirklich ein Mehrwert gegeben ist.
Ja, und das hat in Völklingen zum Beispiel dazu geführt, dass vor allem in den unteren Klassen digitale Schulbücher größtenteils gar nicht erst eingeführt wurden.
Man muss auch bedenken, manche digitalen Schulbücher sind so gestrickt, dass sie dann statt Papierversion nur die PDF-Version haben, dann auf dem Tablet. Ja, und jetzt überlegen Sie mal, wenn 8 Stunden dann nur ins Tablet geschaut wird, weil man einfach das Buch nicht mehr hat.
Digitalisierung mit Augenmaß also. Und auch die Kids können den Erwachsenen was beibringen, gerade beim Thema Social Media und Medienkompetenz, sagt auch Schülerin Pauline.
In manchen Themen sind wir halt mehr drin und vor allem wir werden halt erwachsen und wir müssen auch lernen, selbst Entscheidungen zu treffen und aus Fehlern zu lernen. Und ich finde einfach, dass man dann auch lockerer lassen sollte.
Damit Schüler und Schülerinnen nicht den ganzen Tag nur auf Bildschirme schauen, achtet das Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen drauf, dass nicht alles digital stattfindet. Und die Kids finden es offenbar gut. Na, da bin ich doch mal gespannt, ob Sie das jetzt wissen. Wissen Sie, wo Meisenthal ist? Also ich wusste es vorher nicht, muss ich sagen, obwohl ich in der Gegend schon war. Aber vielleicht hat jemand von Ihnen was aus Meisenthal zu Hause. Denn der französische Ort im Département Moselle gehört zu den ältesten Standorten für die Produktion. Und jetzt kommt's, von Weihnachtskugeln. Bis 1964 wurde dort noch produziert. Dann war Schluss. Vor 25 Jahren ist die Produktion aber wieder angelaufen mit dem neuen Konzept. Und unsere Frankreich-Reporterin Lisa Huth hat sich informiert, ist hingefahren und erzählt von einem kleinen Weihnachtswunder.
Ein UFO, eine Zitruspresse, eine Wolke. Jedes Jahr wird ein neuer Designer beauftragt, die Kugeln zu schaffen. Das kann dann auch mal ein Tannenzapfen sein, ein Eiszapfen oder ein Granatapfel. Aber meistens sind es ziemlich verrückte Weihnachtskugeln. Die erste Kugel wurde von dem deutschen Designer Andreas Brandolini kreiert, sagt der Leiter des Zentrums Centre International d'Art Verrier, Jan Grienenberger. Brandolini war Professor für Produktdesign an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und bis 2003 Artdirektor des Zentrums in Meisenthal. Grienenberger erzählt aber auch ein bisschen über die Geschichte des Standortes. Die Glasmachertradition gibt es in Meisenthal seit 320 Jahren. In der Jugendstilepoche stand in Meisenthal das Versuchslabor von Émile Gallet, dem Chef der weltberühmt geworden Jugendstilschule von Nancy. Als dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg die meisten nur noch Plastik- und Aluminiumkugeln kauften, lohnte sich die aufwendige Glasbläserei nicht mehr. Das neue Konzept startete mit ganzen 50 Kugeln, die an einem Nachmittag verkauft waren. Heute kommen tausende Käufer, ab Ende November, jeden Tag. In einer langen Schlange stehen sie am neu gebauten Kassenhäuschen an und sie kommen aus
Itzavern,
Roswald.
Und um 9 Uhr stand da als erstes ein Paar aus Dortmund. 82.000 Kugeln werden von den 20 Glasbläsern hergestellt. Die Hälfte davon sind Kugeln aus den vergangenen Jahren. Wenn die letzten verkauft sind, sind alle weg und es wird der Verkauf eingestellt. Die Besucher müssen aber heute nicht mehr wie früher im Nieselregen draußen stehen. Sie können durch das neu gebaute Museum flanieren, damit die Wartezeit nicht so lang ist. Es gibt Leute, die kommen seit 25 Jahren.
Chaque année.
Jedes Jahr, weil
c'est une collection.
Sie die Kugeln sammeln. Es ist Kunst, sehr schön und gefällt uns. Die neue Weihnachtskugel ist natürlich auch keine Kugel, sondern die Kaktusfrucht. Und die hat der Designer
Marc
Braun entworfen, der ebenfalls Professor an der HBK Saar ist. Jetzt also die Kaktusfrucht. Die von Marc Braun entworfene ist ein bisschen dicker und runder als die ovale echte Frucht. Sie soll ja in Richtung Weihnachtskugel gehen. In einem der Räume wird ausgestellt, wie Marc Braun die Idee entwickelt hat. Durch den Klimawandel könne es bei uns wärmer und trockener werden und die Kaktusfeige könne den Apfel ablösen, der als Vorbild für die Weihnachtskugel diente. Es ist einer der letzten Glasmacherstandorte, die noch funktionieren, sagen diese Leute in der Warteschlange. Und dieser Frau ist es wichtig, das Kulturerbe der Region zu retten und die Tradition weiterzugeben.
Die Weihnachtskugeln, wenn Sie jetzt übrigens welche kaufen wollen, die aus Meisenthal, die gibt es auf Weihnachtsmärkten in Frankreich, zum Beispiel in Straßburg oder in Metz zu kaufen. Eine kostet ungefähr 26 Euro pro Haushalt. Das ist interessant, weil die ja hohen Sammlerwert haben, dürfen nur 4 gekauft werden.